Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der Bundesrat will keine Einheitskrankenkasse. Er präsentiert aber einen Gegenvorschlag. Die Flüchtlingsströme aus Syrien reißen nicht ab. In der Türkei stoßen die Behörden langsam an ihre Grenzen.
Es gibt sehr große Befürchtungen, dass man mit dem herannahenden Winter, im November schon fallen die Temperaturen auf 0 Grad, dass man dann die Flüchtlinge nicht mehr adäquat unterbringen kann.
Ein Schweizer Hilfswerkvertreter nach dem Augenschein vor Ort. Dann keine Megafusion in der europäischen Rüstungsindustrie. Dabei wäre sie überfällig.
I'm in favor of restructuring European defense industries with a view to making them more competitive and more effective.
Wir müssen reformieren, effizienter und wettbewerbsfähiger werden, sagt der NATO-Generalsekretär. Und schließlich Frauenrechte in Afghanistan, nicht das Papier wird, auf dem sie stehen.
So these women in fact are crime victims, and when they take matters into their own hand and run away, then they're treated as criminals rather than the people who have committed crimes against them.
Vergewaltigte Frauen, die weglaufen, werden behandelt wie Kriminelle und nicht etwa die Täter, klagt eine Menschenrechtlerin. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. Der Bundesrat will nichts wissen von der SP-Initiative für eine öffentliche Krankenkasse. Dafür präsentiert er einen Gegenvorschlag, der einige Mängel des heutigen Krankenkassensystems beheben soll. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Alle Kassen würden am liebsten nur gesunde und deshalb billige Patienten versichern, so SP-Gesundheitsminister Alain Berset. Das sei einer der gravierendsten Mängel des heutigen Gesundheitssystems.
Wir haben heute ein Problem mit der Risikoselektion. Das ist nicht im Interesse der Patientinnen und Patienten, nicht im Interesse der Leute und auch nicht im Interesse der Gesundheitssystem. Wir schlagen vor 3 Maßnahmen, um das zu korrigieren.
Erstens sollen die einzelnen Kassen für die ganz teuren Versicherten nicht mehr selber aufkommen müssen. Wer besonders hohe Kosten verursacht, dessen Leistungen über einer bestimmten Grenze würden künftig aus einem neuen Fonds berappt, einer Rückversicherung. Diese soll von allen Krankenkassen zusammengespeist werden. Das führe zu einer gerechteren Kostenverteilung für die Kassen. Der zweite Punkt, beim Risikoausgleich unter den Kassen soll neu auch berücksichtigt werden, welche Versicherten wie viele Medikamentenkosten verursachten. So würde das System gerechter. Und drittens schlägt der Bundesrat eine strikte Trennung der Grund- und Zusatzversicherungen vor. Auch diese Maßnahme helfe die Jagd nach billigen Versicherten zu vermindern. Mit diesem Paket möchte der Bundesrat die Initiative für eine Einheitskasse verhindern. Diese verlangt, dass es für die Grundversicherung in Zukunft nur noch eine einzige Kasse gibt. Der Bundesrat hingegen möchte am System des regulierten Wettbewerbs festhalten.
Die Krankenkassen und die Kosten unserer Gesundheit, ein Dauerbrenner, auf den wir gleich zurückkommen, nach den Nachrichten mit Susan Schmugge.
Menschen, die sich schlecht wehren können, sollen mehr Schutz erhalten vor Übergriffen durch Sexualtäter oder andere gewalttätige Personen. Im Fokus sind dabei Kinder, Behinderte und Alte. Der Bundesrat schlägt verschiedene Gesetzesänderungen vor als indirekten Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative. Diese verlangt für verurteilte Pädosexuelle ein lebenslanges Berufsverbot. Der Bundesrat will den Gerichten mehr Spielraum lassen. Sonst aber will er weitergehen als die Initiative. Auch Tätigkeiten in Sportvereinen sollen verboten werden können. Die Kantone müssen ab 2014 Organisationen beaufsichtigen, die Pflegekinder vermitteln. Ebenso Fachleute, die Pflegekinder oder Pflegefamilien unterstützen. Das hat der Bundesrat beschlossen. Für die Tagesbetreuung von Kindern braucht es auch künftig keine Bewilligung. Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an die beiden amerikanischen Zellforscher Robert Lefkowitz und Brian Kobilka. Die beiden werden geehrt für ihre Entdeckungen zur Struktur und Funktionsweise von sogenannten Rezeptoren. Solche leiten chemische Signale ins Zellinnere weiter. Die Erkenntnisse der beiden Chemiker trügen zur Entwicklung von wirksameren Medikamenten mit weniger Nebenwirkungen bei. In Moskau hat ein Berufungsgericht einer der 3 Pussy Riot-Musikerinnen die Haftstrafe erlassen. Die Urteile gegen die beiden anderen Frauen, 2 Jahre Straflager, wurden bestätigt. Die drei Frauen der Punkrock-Band waren im August in erster Instanz wegen Rauditums aus religiösem Hass verurteilt worden. Sie hatten im Februar in einer Moskauer Kathedrale ein Punk-Gebet gegen den damaligen Regierungschef und heutigen Präsidenten Wladimir Putin gesungen. Die geplante Fusion zwischen dem europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern EADS und dem britischen Rüstungskonzern BAE ist gescheitert. Die Gespräche seien abgebrochen worden, teilten beide Unternehmen mit. Die Interessen der beteiligten Parteien hätten nicht in Einklang gebracht werden können. Die EU-Kommission hat ihren jährlichen Bericht zur Erweiterung der Europäischen Union präsentiert, mit Empfehlungen für Albanien, Mazedonien und Kroatien. Albanien solle den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten und mit Mazedonien sollten die Beitrittsverhandlungen beginnen. Kroatien befinde sich auf Kurs für den geplanten Beitritt. Die Kommission listet allerdings 10 Aufgaben auf, die das Land vor dem Abschlussbericht der EU noch erledigen müsse. Die NATO hat offiziell damit begonnen, einen neuen Militäreinsatz in Afghanistan zu planen. Das teilte NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen mit. Dabei handele es sich aber nicht um einen Kampfeinsatz, sondern um eine Ausbildungs- und Unterstützungsmission. Der neue Einsatz soll Anfang 2015 die Afghanistan-Schutztruppe ISAF ablösen. Die NATO wolle damit sicherstellen, dass Afghanistan nie wieder zum Hort von Terroristen werde, sagte Rasmussen. Eine islamistische Gruppe hat in Frankreich offenbar im großen Stil Sprengstoffanschläge auf jüdische Einrichtungen geplant. Zu diesem Schluss kommen Spezialeinheiten der französischen Polizei nach der Durchsuchung einer Wohnung bei Paris. Sie gehörte einem Mann, der am Wochenende mit 11 weiteren Islamisten festgenommen worden war. Und Tennis: Beim Turnier von Shanghai kommt es morgen in den Achtelfinals zum Duell zwischen den beiden Schweizern Roger Federer und Stanislas Wawrinka. Federer bezwang in der zweiten Runde Lu Yensun aus Taiwan in 2 Sätzen. Wawrinka hatte zuvor den Usbeken Denis Istomin in 3 Sätzen geschlagen. Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der SMI schloss bei 6.629 Punkten, minus 0,3%. Der Dow Jones steht bei 13.388 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 21,07 gehandelt, der Dollar zu 94,01 Rappen. Heftige Regenfälle haben seit gestern Abend vielerorts in der Schweiz zu Überschwemmungen geführt. Betroffen waren und sind insbesondere die Kantone Glarus, Schwyz, Zug, St. Gallen, Zürich, Baselland und Bern. Feuerwehren mussten viele Keller leer pumpen, zahlreiche Straßen wurden gesperrt, vereinzelt kam es zu Erdrutschen. Der Rhein wurde wegen des hohen Pegels zwischen dem Basler Hafen und Rheinfelden für Schiffe gesperrt. Und damit zu den weiteren Prognosen. Am Abend nur noch vereinzelt Regen, morgen im Norden sonnige Abschnitte und meist trocken, im Süden bewölkt und etwas Regen und die Temperatur morgen 15 bis 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Ein Sondertopf für schwere Fälle, wie der Bundesrat Initiative für eine öffentliche Krankenkasse bekämpfen will. Keine zweite Chance zum Missbrauch. Pädophile Straftäter sollen künftig nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen. Dann rette sich wer kann. Der syrische Bürgerkrieg treibt Hunderttausende in die Flucht. Mit der hohlen Hand durchs ganze Land. Korrupte Politiker in Brasilien. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Die Notenchefs Japans und der Schweiz vergleichen die Rezepte gegen ihre harten Währungen. Und schließlich Frauenrechte in Afghanistan, ein zerbrechliches Gut, das vielleicht bald auf dem Altar des Friedens geopfert wird. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Der Bundesrat lehnt die Einheitskrankenkasse ab. Als indirekten Gegenvorschlag plant er eine Reform des Krankenversicherungsgesetzes, die größte seit der Einführung des KVGs, wie Gesundheitsminister Alain Berset heute betonte. Die brisanteste Idee dabei: Teure Behandlungen für schwerkranke Patienten sollen künftig aus einem großen gemeinsamen Topf aller Krankenkassen finanziert werden. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Der Wettbewerb unter den Krankenkassen soll beibehalten werden, wenn es nach dem Bundesrat geht. Aber er will ihn einschränken. Die Rechnungen von Versicherten mit hohen Kosten soll nicht mehr jede einzelne Kasse selber bezahlen müssen, sondern eine neue Versicherung aller Krankenkassen gemeinsam. Gesundheitsminister Alain Berset hat ein hohes Ziel.
Damit kann endlich wirklich der Wettbewerb auf den richtigen Punkt stattfinden, das heißt über die Qualität. Das ist wichtig für die Leute und nicht über die Risikoselektion.
Das Problem am heutigen Krankenversicherungssystem ist, dass Versicherte mit hohen Kosten für eine Krankenkasse eine große Belastung sind. Die Kasse ist deshalb bemüht, möglichst Kunden zu gewinnen, die jung und gesund sind. Von der Jagd nach guten Risiken spricht man dabei. Um den Jagdinstinkt der Krankenkassen zu unterbinden, sollen deshalb künftig teure Versicherte aus einem gemeinsamen Topf aller Kassen bezahlt werden. Eine Art Rückversicherung für Krankenversicherer also. Das Prinzip ist das folgende. Von den Prämien aller Versicherten wird ein fixer Teil abgezweigt und in diese neue Rückversicherung einbezahlt. Sobald der Rechnungsbetrag eines Versicherten einen bestimmten Betrag übersteigt, müsste diese Rückversicherung für die Zahlungen an den Versicherten aufkommen, die darüber liegen. Dabei ist natürlich entscheidend, wo die Schwelle angesetzt wird. Gesundheitsminister Berset sagt, man habe an eine Schwelle gedacht, die zwischen 5'000 und 20'000 Franken pro Jahr und Patient liegen dürfte. Liegt die Schwelle tief, bei nur gerade 5'000 Franken, dann würde künftig mehr als jeder zehnte Versicherte aus dem neuen gemeinsamen Topf entschädigt. Liegt die Schwelle hoch, bei 20'000 Franken, wären es nur 3% aller Versicherten. Entscheiden, wo die Schwelle angesetzt wird, möchte der Bundesrat erst zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt habe man erstmal einen Grundsatzentscheid gefällt, sagt Gesundheitsminister Berset. Aber nicht nur die Jagd nach guten Risiken möchte der Bundesrat mit dem neuen Modell unterbinden. Er möchte auch die großen Unterschiede bei den Prämien innerhalb der gleichen Region vermindern. Bundesrat Berset sagt,
wir haben heute in einem Kanton manchmal immense Differenzen zwischen der höchsten Prämie und die tiefste Prämie. Es ist kaum verständlich, warum man muss das Doppelte bezahlen in einem selben Kanton für dieselben Ärzte, für dieselben Spitäler und für dieselben Leistungen. Und mit diesem Vorschlag, diese Differenz wird sich sicher vermindern. Das ist wichtig und auch, glaube ich, auch richtig für die Patientinnen und Patienten.
Das neue Modell stößt allerdings schon jetzt auf heftigen Widerstand. Die FDP lehnt die Idee entschieden ab, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Damit werde bloß die Einheitskasse durch die Hintertür eingeführt. Von einem enttäuschenden und halbherzigen Entscheid spricht das Komitee, das die Initiative für eine Einheitskasse lanciert hat. Die Krankenversicherer ihrerseits verwerfen die Rückversicherung für Hochkostenpatienten in Bausch und Bogen. Mit dem heutigen Risikoausgleich würden die Risiken von Schwerkranken ja schon unter den Versicherern ausgeglichen, sagt Sprecherin Silvia Schütz. Die neue Rückversicherung bringe also gar nichts. Und das Ausland habe auch negative Erfahrungen damit gemacht.
In Deutschland zum Beispiel hat man einen ähnlichen Pool abgeschafft im Jahre 2009. Man hat auch gefunden, das ist nicht nötig.
Ja, schon, sagt dazu Gesundheitsminister Alain Berset, um sogleich schmunzelnd anzufügen, Deutschland würde diesen Entscheid bereits schwer bereuen.
Das war ein Beitrag von Philipp Burkhardt. Der Missbrauch von Kindern, Kranken oder alten Menschen erschreckt immer wieder, erst recht, wenn es sich bei den Peinigern um Wiederholungstäter handelt. Der Bundesrat will darum härter gegen solche Missbrauchsfälle vorgehen und ein umfassendes Tätigkeitsverbot einführen. Die Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» lehnt der Bundesrat aber ab. Aus dem Bundeshaus, Redaktor Pascal Krauthammer.
Ein vorbestrafter Trainer, der erneut einen seiner Zöglinge missbraucht, eine vorbestrafte Alterspflegerin, die wiederum einen Gebrechlichen quält. Bei solchen Fällen fragt sich auch Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Wie ist es möglich, dass ein Wiederholungstäter immer noch mit Kindern oder mit schutzbedürftigen Personen arbeiten durfte?
Nicht jedes dieser Delikte könne man verhindern, aber mehr könne man trotzdem tun, ist die Justizministerin überzeugt. Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative des Vereins Marche Blanche aber ab, die eingereicht wurde unter dem Titel «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen». Erstens beschränke sich die Initiative auf Sexualdelikte, zweitens sei die Initiative unverhältnismäßig. Die Justizministerin gibt ein Beispiel.
Ein 21-jähriger Mann ist gegenüber einem 15-jährigen Mädchen aufdringlich. Er küsst das Mädchen gegen seinen Willen. In einem solchen Fall hätte der Richter keine andere Wahl, als für diesen 21-jährigen Mann ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot auszusprechen. Und solche Lösungen gehen zu weit, sie sind unverhältnismäßig.
Der Bundesrat will darum in seinem Gegenvorschlag zur Initiative nur bei schweren Sexualdelikten ein zwingendes Tätigkeitsverbot. Ansonsten behält der Richter einen Ermessensspielraum. Das heutige, im Strafrecht bereits existierende Berufsverbot von höchstens 5 Jahren würde aber verschärft, betont die Justizministerin.
Ja, es ist so, dass natürlich Sexual- und Gewaltdelikte nicht nur im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit vorkommen können, sondern zum Beispiel auch in einem Verein. Und deshalb will der Bundesrat nicht nur ein Berufsverbot unter gewissen Umständen, sondern ein außerberufliches Tätigkeitsverbot einführen, das auch weitergeht als heute, nämlich bis 10 Jahren unter Umständen zwingend, unter Umständen sogar lebenslang.
Auch Kontakt- und Rayonverbote könnten ausgesprochen werden. All dies wäre künftig einsehbar in einem speziellen Strafregisterauszug.
Ob der Strafregisterauszug eingeholt wird, das ist in der Verantwortung des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin, des Vereins, der Organisation.
Mit den Änderungen, die der Bundesrat vorschlägt, würden massiv mehr Pädo und andere Kriminelle mit einem Tätigkeitsverbot belegt. Die Rede ist von schätzungsweise 200 Personen. Von einem Rückzug der Volksinitiative will man bei Marche Blanche trotzdem nichts wissen.
Die Gefechte in Syrien nehmen kein Ende und sie treiben immer mehr Menschen in die Flucht. Bisher sind es gegen 400.000, die in den umliegenden Ländern in Flüchtlingslagern leben. Allein in der Türkei haben sich bis heute über 110.000 registrieren lassen. Meist haben die Flüchtlinge nur das Allernötigste aus ihrer Heimat mitnehmen können. Eine der Organisationen, die sie in ihrer schwierigen Notlage unterstützen will, ist das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, das HEX. Hans Pollack ist dort Programmbeauftragter und eben von einer Abklärungsmission im türkisch-syrischen Grenzgebiet zurückgekehrt. Ich habe ihn gefragt, was er dort gesehen hat.
Wir haben insgesamt 3 Lager besuchen können. In 2 Lagern waren wir selber durchgegangen, haben mit den Flüchtlingen sprechen können. Es sind Zeltlager. Man muss sich eine riesige Zeltstadt vorstellen, die sehr gut organisiert ist, mit breiten Wegen dazwischen und Zelten, weißen Zelten, die von türkischen Roten Halbmond zur Verfügung gestellt wurden. Es gibt Essensverteilungen, dazwischen sind Stände, wo die Flüchtlingsfrauen die Wäsche waschen können. Es sind Duschen und Toiletten da. Es gibt sogar gekühlte Wasserverteilungsstellen, was uns sehr überrascht hat. Insgesamt macht die Einrichtung dieser Camps einen sehr guten, wohlorganisierten Eindruck.
Ein Dach über dem Kopf, Essen, das ist mal das Wichtigste. Aber wie konnten Sie denn jetzt konkret helfen? Was wurde am meisten gebraucht?
Wir haben festgestellt, dass ein großer Bedarf an Hygieneartikeln besteht. Ein Großteil der Lagerbewohner sind Frauen mit Kindern. Es fehlt an Windeln, es fehlt an Seife, es fehlt an Waschpulver, Handtücher. Es fehlt aber auch an Dingen, um die Zelte etwas wohnlicher einzurichten, beispielsweise Decken und Matratzen.
Sind es denn vor allem Frauen und Kinder, die in diesen Lagern sind, oder gibt es da auch viele Männer?
In 2 Lagern, die wir besuchen konnten, ist das Geschlechterverhältnis relativ ausgeglichen, also Männer und Frauen. Beide Lager haben so um die 8000 Leute, die dort untergebracht sind. Und in einem dieser Lager ist der größte Teil Frauen und Kinder. Da sind allein in diesem Lager, ich kann den Namen noch sagen, Islaye, sind rund 3000 Kinder von diesen 8000 Personen, die dort untergebracht sind.
Nichts deutet darauf hin, dass der syrische Bürgerkrieg schon bald friedlich beendet würde. Sind denn die Hilfsorganisationen, ist auch die Türkei darauf wirklich vorbereitet, vor allem jetzt, da der Winter auch noch kommt?
Man hatte sich ein Ziel von ca. 100.000, maximal 100.000 Personen gesetzt. Dieses Ziel ist jetzt erreicht oder schon überschritten. Und es gibt sehr große Befürchtungen, dass man mit dem herannahenden Winter, im November schon fallen die Temperaturen auf 0 Grad, dass man dann die Flüchtlinge nicht mehr adäquat unterbringen kann. Diese Zelte, in denen sie untergebracht sind, haben keine Heizung. Es gibt, wie gesagt, zu wenig Decken und zu wenig Matratzen. Es gibt keine Winterkleidung. Und so wird eine dieser Empfehlungen, mit denen ich zurückgekommen bin, sein, dass wir die Schweizer Hilfswerke und das HEX auffordern, Winterkleidung zur Verfügung zu stellen, neben den dringend erforderlichen Hygieneartikeln, die jetzt im Moment noch sehr dringend erfordert sind.
Aus Syrien selbst gibt es ja kaum unabhängige Berichte. Was wissen Sie denn jetzt, abgesehen von der humanitären Situation, wie es dort zu und her geht? Was erzählen die Flüchtlinge?
Die Flüchtlinge sind sehr besorgt. Sie sind im Kontakt, im telefonischen Kontakt mit ihren Verwandten. Man muss dazu sagen, dass diese Grenze sehr nah an Aleppo ist, da wo ein Großteil der Kämpfe sich abspielt. Die Kämpfe bewegen sich aber auch nach Norden zu, auf die Grenze zu. Und man ist sehr besorgt, dass dieser Krieg irgendwie auch überschwappen könnte in die Türkei. Man ist in Kontakt mit seinen Verwandten und man hört Berichte von Vermissten und von Verletzten oder sogar Toten. Und das ist natürlich eine sehr traumatisierende Situation, wenn man selber in einem Camp lebt und relativ gut versorgt ist.
Es hat bereits erste Gefechte gegeben in letzter Zeit zwischen Syrien und der Türkei. Wie stark betrifft es auch die Sicherheit, bedroht das die Sicherheit dieser Flüchtlinge?
Im Moment scheint die Situation sehr gut unter Kontrolle zu sein. Man muss allerdings sehen, dass diese Region Südostanatolien ein sehr sensibles Gebiet ist. Die türkische Regierung behauptet oder vermutet, dass die PKK, die kurdische Arbeiterpartei, auch aus Syrien heraus operiert. Und von daher ist man sehr besorgt um die Sicherheit in diesen Lagern, aber auch um diese Lager herum.
Es sind mittlerweile über 110.000 Flüchtlinge, die bereits in der Türkei gestrandet sind, muss man wohl sagen. Weshalb rufen die türkischen Behörden nicht lauter um Hilfe? Können sie das einfach schaffen, all diese Leute unterzubringen und zu betreuen? Ist das ihr Stolz, das allein zu schaffen?
Ich glaube, dass es am Anfang eine der Motivationen war. Daneben spielt die politische Situation in Südostanatolien eine Rolle. Es ist Kurdengebiet. Und man möchte auf jeden Fall Kontrolle über die Situation behalten. Man befürchtet, mit einer großen internationalen Hilfsoperation würden sehr viele internationale Organisationen und NGOs in diese Gegend kommen und das gesamte Flüchtlingsprogramm kann nicht mehr von der türkischen Regierung kontrolliert werden. Man würde gerne die Kontrolle über die Situation behalten, das war unser Eindruck.
Trotzdem kann das HEX jetzt aktiv werden, kann helfen. Wieso? Ausgerechnet Sie?
Das Bewusstsein darüber, dass diese Hilfsoperation auf der türkischen Seite für die türkische Regierung sehr teuer wird, ändert die Situation, ändert die Einstellung. Man möchte jetzt punktuell zusammenarbeiten und wir hatten das Glück, mit einem Partner vor Ort diese Abklärungsmission durchführen zu können, mit dem wir schon sehr lange und in sehr vielen Ländern zusammengearbeitet haben. Das ist die Organisation ADF, Anatolian Development Foundation. Die haben sehr gute Kontakte zur türkischen Regierung, zur Provinzregierung. Und von daher war der Kontakt für uns relativ leicht. Und wir waren überrascht, wie bereitwillig man uns dann diese Camps gezeigt hat und die Situation der Flüchtlinge vor Ort. Auf der anderen Seite hat der Provinzgouverneur und haben viele Leute aus der Regierung, Entscheidungsträger, uns klar gemacht, dass man nicht mehr sehr lange diese Hilfsorganisation, so wie sie es jetzt durchführen kann. Es wird zu teuer und man wird sicher über kurz oder lang internationale Hilfe beantragen.
Ausführungen von Hans Pollack. Er hat in den letzten Tagen im Auftrag von HEX und Caritas verschiedene Flüchtlingslager in der Provinz Gaziantep besucht, um abzuklären, welche Hilfe benötigt wird. In Brasilien sind beim sogenannten Jahrhundertprozess drei enge Vertraute des früheren Präsidenten Lula wegen Korruption verurteilt worden. Sie haben unter anderem regelmäßig Stimmen für die Arbeiterpartei gekauft. Ihnen drohen bis zu 45 Jahren Haft. Der Prozess, in dem insgesamt 37 frühere Politiker, Unternehmer und Banker angeklagt sind, wird live im Fernsehen übertragen. Viele Brasilianerinnen und Brasilianer sind deshalb überzeugt, dass er im Kampf gegen die grassierende Korruption eine Wende markiert. Doch stimmt das wirklich? Das habe ich unseren Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann gefragt.
Nein, es ist noch keine Wende, es ist bestenfalls der Anfang einer Wende. Und die Präsidentin müsste jetzt politische Maßnahmen folgen lassen, um das System, in dem diese Korruption einfach irgendwie vorprogrammiert ist, zu ändern. Und das hat sie bis jetzt nicht getan.
Was wäre denn das?
Es geht um eine politische Reform. Auch Dilma Rousseff hat dieselben Probleme, wie sie Lula da Silva hatte. Die Regierung muss vor jeder wichtigen Abstimmung immer wieder mit ihrer parlamentarischen Basis verhandeln und ihre Abgeordneten überzeugen. Und das tut sie in der Regel, indem sie die Widerspenstigen mit Zuwendungen aus der Staatskasse bedient, damit diese Abgeordneten in ihren Wahlkreisen dann so ein bisschen etwas machen können.
Der in Brasilien noch immer hochverehrte Lula da Silva behauptet, nichts von der skandalösen Stimmenkaufpraxis in seiner Partei gewusst zu haben. Ist das glaubwürdig?
Für mich ist das überhaupt nicht glaubwürdig und Lula hat eigentlich immer eine schlechte Falle gemacht mit dieser Behauptung. Es gibt heute, glaube ich, immer noch so etwas wie einen Ansatz, den Übervater Lula der brasilianischen Politik zu schonen. Es ist nicht erklärbar, es gibt kein einziges Argument, das dafür spricht, Lula vor Gericht nicht vorgeladen zu haben, zumindest als Zeugen. Also da geht es wohl schon darum, Lula zu schonen.
Lulas Nachfolgerin Dilma Rousseff hat der Mentalität der Selbstbereicherung den Kampf angesagt und tatsächlich hat sie ja deswegen bereits etliche Minister entlassen. Ist das ein vorläufiges Signal oder steckt mehr dahinter?
Ja, bis jetzt ist es eigentlich nur ein Signal und zwar eines, das zeigt, dass die regierende Arbeiterpartei weiter große Mühe hat mit der Korruption. Es sind ja 6 Minister deswegen entlassen worden. Dilma Rousseff müsste jetzt eigentlich politische Inhalte folgen lassen, eine Staatsreform, eine politische Reform. Denn in diesem System, so wie es funktioniert in Brasilien, ist die Korruption mehr oder weniger einfach eingeplant und mittendrin immer.
Aber ist es nicht eine Gratwanderung für Sie? Denn sie muss ja antreten gegen frühere Politiker, also gegen Politiker ihrer eigenen Arbeiterpartei, Leute, die sie früher gestützt haben.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube nicht, dass sie da irgendwelche Gefahr läuft, weil Lula da Silva ja doch immer noch der Übervater ist, eben auch in der Partei. Und solange er seine schützende Hand über Dilma Rousseff, seiner Nachfolgerin, hält, wird da sicher nichts passieren.
Brasilien rüstet sich für sportliche Großereignisse, die Fußball-WM 2014, die Olympischen Spiele 2016. Das ist eigentlich der ideale Nährboden für Bestechung und Korruption. Haben Sie den Eindruck, dass die aktuelle Antikorruptionskampagne da irgendetwas ändert?
Nein, den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Und es zeigt für mich auch, wie ambivalent das Verhältnis der Brasilianer, der Gesellschaft insgesamt ist zum Thema Korruption. Die Regierung hat es geschafft, im Zusammenhang mit diesen kommenden Großanlässen eine Sondergesetzgebung aufzulegen, sie durchzubringen. Und nun ist die Regierung befähigt, mit den großen Baugesellschaften direkt verhandeln zu können und muss sich nicht mit lästigen öffentlichen Ausschreibungen herumschlagen. Also es ist auch da wieder ein völlig intransparenter Prozess im Gang.
Zur Korruption in Brasilien, Ulrich Achermann. Es ist 18:28 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und das sind die weiteren Stichworte. Der Yen als Franken Asiens und die Frauen als Spielball der afghanischen Machthaber. Zunächst aber geht es um 2 berühmte Waffenschmieden. Die Verhandlungen über die Fusion der europäischen Konzerne EADS und British Aerospace zum größten Rüstungskonzern der Welt, sie sind geplatzt. Die Positionen der Beteiligten liegen weit auseinander. Doch der Zusammenschluss wird eher früher als später wieder aktuell werden, denn Europas Rüstungsindustrie ist heute zu groß, zu zersplittert und sie produziert zu teuer. Das heißt, die europäischen Länder geben zu viel Geld aus für zu wenig militärische Sicherheit. Fredrik Steiger.
Eigentlich ist das Problem erkannt. Das machte soeben auch NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen klar, nach dem Ministertreffen der Allianz.
The crisis makes cooperation between nations no longer a choice. It is.
In Zeiten, da die Militäretats unter Druck sind, sei mehr Zusammenarbeit zwischen den Staaten nicht bloß eine Möglichkeit, vielmehr eine Notwendigkeit. Die NATO spricht von Smart Defense und meint damit gemeinsame Rüstungsentwicklung, koordinierte Rüstungsbeschaffung, gemeinsame Ausbildung, gemeinsame Einsätze. Anders ausgedrückt, nicht mehr jeder Staat macht alles selber. Die Fusionspläne zwischen dem deutsch-französischen EADS-Konzern, der auch die zivilen Airbus-Maschinen herstellt, und dem britischen Rüstungsunternehmen BAE Systems mochte Rasmussen zwar nicht direkt kommentieren, doch er sagte:
In general, I am in favor of restructuring European defense industries with a view to make.
Grundsätzlich begrüße er eine Restrukturierung der europäischen Rüstungsindustrie. Diese müsse produktiver werden. Der Zwang für Europa zu mehr Effizienz bei der militärischen Sicherheit ist umso akuter, als die USA Verantwortung abgeben, wie deren Verteidigungsminister Leon Panetta betont.
Approaches like smart defense help us spend together sensibly.
Egal also, ob oder wie rasch EADS und BAE fusionieren, solche Schulterschlüsse seien nötig, sagt Rüstungsexperte Alexander Nicol von der Londoner Denkfabrik IISS.
If you look at the background to the deal, something like this does make sense, because if you look at the Western defense market.
Zumal der Markt für Rüstungsgüter im Westen schrumpfe. Seit Jahren kürzen die europäischen NATO-Länder ihre Verteidigungshaushalte um durchschnittlich 7%. Nun sparen auch die USA. Länder wie China wiederum, die noch kräftig aufrüsten, produzieren immer mehr Waffen selber, fallen also als mögliche Kunden weg. Diese Realität müsse sich die Rüstungsindustrie stellen, sagt Jean-Pierre Molny, Vizedirektor des französischen Strategieinstitutes IRIS.
Tous les pays européens font face à des réductions budgétaires et que effectivement ils ne peuvent plus raisonner sur une seule base nationale.
Die Zeiten seien vorbei, da man sich nationales Prestigedenken noch leisten konnte. Außerdem sei heute die Bedrohungslage für alle europäischen Länder praktisch identisch, also seien rein national orientierte Sicherheitskonzepte mit nationaler Waffenbeschaffung müßig.
On a une vision de la situation internationale qui est identique et qui d'ailleurs est formalisée dans un document européen.
Trotz dieser Erkenntnisse, die Praxis sieht noch anders aus. Noch immer leistet sich Europa mehrere Fregattentypen, mehrere Panzertypen und drei Kampfflugzeugtypen. Den deutsch-britischen Eurofighter, den französischen Rafale und den schwedischen Gripen. Alle drei wurden parallel entwickelt und werden in zu kleinen Serien produziert.
The present situation, governments are getting aircraft, they're getting Eurofighter and Rafale and Gripen, but they're not getting them on the most.
Damit, so Alexander Nicol, erhielten die Regierungen zwar Kampfflugzeuge, aber zu einem viel zu hohen Preis. Ein anderes Beispiel. Frankreich entwickelte den Flugzeugträger Charles de Gaulle und baute bloß ein einziges Exemplar. Ein mehrere Milliarden teures Unikat. Es sei schlicht unmöglich, preisbewusst einzukaufen, wenn man weiter auf nationale Anbieter setze.
Clearly, they can't obtain true value for money buying from their own national companies. That's been true for.
Susan Jackson vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI sieht noch weitere Einsparmöglichkeiten. Viel Forschungsgeld werde verschwendet, weil mehrere Länder gleichzeitig an neuen gepanzerten Fahrzeugen oder Drohnen forschten.
The redundancy, for instance, in research and development funding, where you have multiple programs in Europe.
Das Problem ist, die ökonomischen Zwänge wachsen. Aber das rein nationale Denken bei militärischen Dingen hält sich zäh. Außerdem werden mit überteuerten Rüstungsgütern auch Arbeitsplätze verteidigt.
A lot of this is about political will and prestige of having an arms industry of your own.
Wie schwierig es ist, sich grenzüberschreitend zusammenzuraufen, zeigt gerade die vorläufig gestoppte Fusion zwischen EADS und BAE. Deshalb bezahlt Europa noch immer viel zu viel für zu wenig Sicherheit.
Fredrik Steiger berichtete. Die Schweiz und Japan teilen ein Problem. Sie haben beide starke Währungen. Denn viele Investoren sehen im Schweizer Franken und im japanischen Yen sichere Häfen für ihr Geld. Die große Nachfrage treibt den Kurs der Währungen nach oben, zum Leidwesen der beiden Exportnationen, die ihre Produkte am Weltmarkt nun teurer verkaufen müssen. Vor dem Jahrestreffen von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Tokio tauschten die Notenbankchefs der Schweiz und Japans ihre Rezepte gegen die starken Währungen aus, bei einem Essen mit Unternehmen. Maren Peters saß dabei und hat zugehört.
Der japanische Notenbankchef Masaaki Shirakawa kennt die Schweiz gut. Alle zwei Monate pendelt Shirakawa nach Basel, wo er im Gouverneursrat der Bank für internationalen Zahlungsausgleich sitzt. Eine der häufigsten Fragen, die ihm dort gestellt wird, ist: Warum macht ihr Japaner es eigentlich nicht wie die Schweiz?
One of the frequent questions which I get when I go to the parliament is, why doesn't Japan adopt the same policy which the National Bank adopted?
Es machen wie die Schweiz heißt, die eigene Währung an eine andere anhängen, in diesem Fall an den Euro. Die Schweiz macht das seit gut einem Jahr. Um den Franken zu schwächen, hat sie einen Mindestkurs von 1,20 Franken zum Euro festgelegt. Bis jetzt sei das Rezept recht erfolgreich gewesen, sagt Thomas Jordan, der Chef der Schweizerischen Nationalbank.
We can take the conclusion that the policy proved to be effective. It reduced the substantial overvaluation.
Der Franken sei zwar immer noch überbewertet, aber lange nicht mehr so stark wie vor einem Jahr. Die Währung sei auch stabiler geworden und damit für die Exporteure berechenbarer. Die Schweiz werde daher am Mindestkurs festhalten, koste es, was es wolle.
We will continue to enforce this policy with utmost determination. And if necessary, we also stand ready to take further actions at any time.
Seinen japanischen Notenbankkollegen dürfte das neidisch machen, denn Masaaki Shirakawa weiß, das Schweizer Mindestkursrezept kann er in Japan nicht nachkochen, so gut es ihm auch schmecken mag. Die Volkswirtschaften seien zu unterschiedlich, sagt Shirakawa und projiziert zum Beweis große, bunte Grafiken an die Leinwand hoch über den schlemmenden Zuhörern.
Switzerland and Japan are very different.
Da ist vor allem der Größenunterschied. Die Schweiz sei eine kleine Insel im Euromeer mit ebenso kleiner Währung, sagt Shirakawa. Japan dagegen ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, 9-mal größer als die Schweiz. Und damit viel zu groß, um sich einfach an eine Währung wie den Dollar anzuhängen. Japan müsste viel zu viel Geld einschießen, um einen Mindestkurs zu verteidigen. Kommt hinzu, bei der kleinen Schweiz wird der Mindestkurs toleriert, bei einer großen Wirtschaftsmacht wie Japan sehr wahrscheinlich nicht. Auch sonst gibt es große Unterschiede. Obwohl der Schweizer Franken in den vergangenen Jahren stärker aufgewertet hat als der Yen, verkauften Schweizer Exporteure ihre Produkte viel erfolgreicher in der Welt, sagt Shirakawa. Viele japanische Produkte seien dagegen nicht genügend konkurrenzfähig. Viele Exporteure hätten die Produktion bereits ins Ausland verlagert. Es gibt also eine ganze Reihe von Gründen, warum Japan es nicht so machen kann wie die Schweiz. Beide Länder verfolgten auf ihre Art eine sehr unkonventionelle Geldpolitik, sagt der japanische Notenbankchef Shirakawa. Und das verbinde sie wieder.
Both central banks are in common in the sense that we are deploying very unconventional monetary policy.
Japan hat sehr früh begonnen, seinen eigenen Weg zu beschreiten. Schon vor 10 Jahren, nach der japanischen Finanzkrise, hat das Land begonnen, Geld zu drucken. Gerade hat Japan eine neue Runde gestartet. Doch nachdem auch die USA und Europa nachgezogen sind, ist der Effekt begrenzt. Da die japanische Notenbank also nur noch wenige Instrumente im Werkzeugkasten hat, versucht die Regierung längst auf anderem Weg die Wirtschaft anzukurbeln. Über höhere Staatsverschuldung, höhere staatliche Nachfrage. Doch weil Japan schon jetzt über beide Ohren verschuldet ist, schlimmer noch als Griechenland und Portugal, dürfte auch hier das Ende der Fahnenstange bald erreicht sein. Japan kann also nicht den Weg der Schweiz einschlagen und sitzt zudem auf einem riesigen Budgetdefizit, das langfristig seine Wirtschaftskraft bremst. Man könnte auch sagen, Japan sitzt in der Falle.
Der Abzug der NATO-Truppen in Afghanistan ist beschlossene Sache. Heute hat die NATO offiziell mit der Planung einer Unterstützungsmission begonnen, die den bisherigen Schutztruppen nachfolgen soll. Denn die sollen bis 2014 abziehen. Das freut nicht alle Afghanen. Vor allem die Frauen befürchten, dass damit auch ihre neu erworbenen Rechte verloren gehen werden. Anzeichen dafür gibt es bereits heute. Karin Wenger berichtet aus Afghanistan.
Asifa war 15 Jahre alt, als sie von zu Hause wegrannte. Ihre Eltern hatten sie ein Jahr zuvor mit einem doppelt so alten Nachbarn verlobt. Dieser hat einen Brautpreis von 5.000 Franken versprochen. Im armen Afghanistan eine Menge Geld. Mein Vater war ein einfacher Straßenarbeiter. Er liebte Geld, aber ich liebte diesen Mann nicht und wollte ihn nicht heiraten, sagt Asifa. Die junge Frau sitzt zusammengesunken, die Arme um ihre angezogenen Beine geschlungen, auf ihrem Bett in einem Frauenhaus in Kabul. Sie wollte nicht zwangsverheiratet werden und suchte einen Ausweg, ihrem ungewollten Verlobten zu entfliehen. Asifa fand ihn durch ein lokales Radioprogramm. Über ein Musikwunschprogramm lernte sie einen Radiomoderator kennen und lieben, sagt sie. Zwei Wochen lang wünschte ich mir Musikstücke in seinem Programm. Dann schlug ich ihm vor, mit mir nach Pakistan durchzubrennen. In Jalalabad, in der Nähe der Grenze, wollten wir übernachten, aber dort verhaftete uns die Polizei und steckte uns ins Gefängnis. Ein lokales Gericht verurteilte die Ausreißerin Asifa zu 7 Jahren Gefängnis. Im Gefängnis in Kabul gebar sie ein Mädchen, die Tochter ihres Verlobten. Dieser hatte sie bereits während der Verlobungszeit mehrere Male vergewaltigt, laut Asifa auf Wunsch ihrer Mutter. Nach 3,5 Jahren im Frauengefängnis wurde die inzwischen 19-Jährige entlassen. Ihr Liebhaber war inzwischen verschwunden, ihre Familie akzeptierte sie nicht mehr. Sie hatte die Familienehre beschmutzt und die Eltern hatten alle Verbindungen zu ihr abgebrochen. Ein Frauenhaus in Kabul wurde ihr neues Zuhause. 400 Frauen befinden sich laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in afghanischen Gefängnissen. Die Hälfte von ihnen wegen sogenannten moralischen Verbrechen. Außerehelicher Sex gehört dazu oder Vergehen wie jenes von Asifa. Frauen, die vor Zwangsehen oder häuslicher Gewalt geflohen sind und sich so dem Willen ihrer Väter oder Ehemänner entzogen haben. Laut dem offiziellen afghanischen Gesetz ist dies zwar kein Verbrechen, aber die afghanischen Gerichte beurteilen es trotzdem als solches. Die Frauen, die sie in den afghanischen Gefängnissen interviewt habe, seien alle vom Missbrauch geflohen, kritisiert Heather Barr von Human Rights Watch in Kabul.
So these women in fact are crime victims, and when they take matters into their own hand and run away, then they're treated as criminals rather than the people who have committed crimes against them.
Sie sind Opfer von Verbrechen, aber wenn sie ihr Leben in die eigene Hand nehmen, werden sie als Kriminelle behandelt, kritisiert die Menschenrechtlerin. Einige der Frauen finden nach den Gefängnisstrafen Zuflucht in einem der 14 Frauenhäuser im Land. Diese wurden seit dem Ende des Taliban-Regimes vor mehr als 10 Jahren mit internationalem Geld gegründet. 14 Frauenhäuser, das seien immer noch viel zu wenige. Und ob es sie in Zukunft noch geben werde, sei unsicher, sagt Heather Barr.
So one of my great fears is that as the international community sort of walks away from Afghanistan, funding for women's shelters could be in jeopardy.
Meine Angst ist, dass die internationale Gemeinschaft nach ihrem Abzug 2014 aufhört, diese Frauenhäuser zu finanzieren. Ganz im Sinne von Gott sei Dank, wir sind fertig mit diesem Land. Wir ziehen unsere Soldaten ab und unsere Hilfsgelder. Das aber wäre das Ende der Frauenprojekte und der Fortschritte, die für Frauen erzielt wurden. Die Situation der Frauen hat sich in Afghanistan seit dem Ende des Taliban-Regimes 2001 durchaus verbessert. Heute gehen ungefähr 2,5 Millionen Mädchen in die Schule, die meisten jedoch schließen die Schule nie ab. In der Taliban-Zeit waren Mädchenschulen verboten. Auch die Mütter- und Kindersterblichkeit ist drastisch gefallen und im Parlament sind knapp 1/3 der Abgeordneten Frauen. Zudem hat Präsident Hamid Karzai 2009 ein Gesetz verabschiedet, laut dem Zwangs- und Kinderehen verboten sind und häusliche und sexuelle Gewalttäter bestraft werden. Ein gutes Gesetz, sagt Heather Barr, aber leider nur auf dem Papier.
The problem is that law is almost entirely unenforced. The president signed it into law, but
der Präsident hat das Gesetz zwar verabschiedet, aber er hat nie darauf gedrängt, dass es auch umgesetzt wird. Jeden Tag wird es von den Staatsanwälten und Richtern ignoriert. Doch es mangelt nicht nur an der Umsetzung von Gesetzen in Afghanistan. In den vergangenen Monaten hat Präsident Karzai mehrfach bewiesen, dass er bezüglich Frauenrechten seine Einstellung jederzeit ändern kann. Im Frühling beispielsweise veröffentlichte der einflussreiche Religionsrat ein Thesenpapier, in dem stand, dass Frauen den Männern keinesfalls ebenbürtig seien. Sie dürften nicht mit Männern in denselben Büros arbeiten und sie dürften nicht ohne Begleitung eines männlichen Verwandten aus dem Haus gehen. Statt zu widersprechen, unterstützte Präsident Karzai die Forderungen des Religionsrats. Diese Wankelmütigkeit sei politisch motiviert, sagt Fawzia Kufi, eine der prominentesten Abgeordneten im afghanischen Parlament. Karzai bereitet die Gesellschaft auf die Talibanisierung vor. Denn Taliban will er zeigen, dass er ein wahrer nationalistischer und muslimischer Präsident ist, der sich nicht vom Ausland regieren lässt. Er will die Taliban glücklich machen und das ist sehr gefährlich. Dass die Taliban heute in weiten Teilen des Landes wieder das Sagen haben, ist unbestritten. Dass sie in den politischen Prozess eingebunden werden müssen, auch. Passiert das nicht, könnten nach dem Abzug der NATO-Truppen 2014 neue, blutige Machtkämpfe im Land ausbrechen. Um das zu verhindern und um sein eigenes politisches Überleben zu sichern, signalisiert Präsident Karzai den Taliban bereits heute Kompromissbereitschaft. Denn falls er in der Zukunft mit den Aufständischen über den Frieden verhandeln wird, muss er Opfer bringen. Die hart erkämpften Frauenrechte könnten eines davon werden.
Karin Wenger berichtete aus Afghanistan. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin für die Nachrichten. Thomas Fuchs am Mikrofon, Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.